Moin, Internet. Ihr hört Folge 177 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum wie immer Christina Kutscher. Hallo, Christina.
Hallo.
So, du hast angekündigt, du musst das loswerden, bevor wir starten.
Ja, kurzen Disclaimer zum Audio, denn einerseits ist bei uns gerade eine fette Baustelle vor der Tür, vielleicht Glasfaser, Daumen sind gedrückt. Das viel größere Problem ist gerade, dass es im Hafen von Hamburg brennt. Da ist ein riesiger Großbrand, weil da ein Fahrzeug in der Lagerhalle angefangen hat zu brennen. Dadurch sind dann so Lachgasdruckbehälter explodiert. Die haben wiederum andere Lagerhallen in Brand gesetzt. Und Trümmerteile sind auch auf die A1 nebenan gefallen.
Okay.
Und die Straße dahin führt an unserer Haustür vorbei. Das heißt, seit bestimmt einer Stunde fahren hier im Minutentakt diverse Fahrzeuge entlang. Es ist total faszinierend zu sehen. Das sind so Sonderfahrzeuge, auch vom Flughafen, irgendwelche Löschfahrzeuge. Dann so graue Polizeiautos, grüne Polizei, Bagger. Jedes Feuerwehrfahrzeug, das existiert, ist hier dran vorbeigefahren, glaube ich. Aha. Und das ist, also falls man das hört, wollte ich nur mal erklärt haben, das ist der Grund.
Okay, krass.
Von einer Straße. Ja.
Das ist auf jeden Fall wild. Ja, hoffentlich ist da kein Mensch zu Schaden gekommen bei diesem ganzen.
Also es gibt wohl Verletzte, aber
ja,
man weiß noch nicht viel. Es passiert ja jetzt gerade in diesem Moment.
Ja.
Deswegen.
Da frage ich mich natürlich direkt aus beruflichem Interesse, ob das ein autonomes Fahrzeug war, das da irgendwo reingecrashed ist, weil das ja auch gerne mal in solchen Umgebungen getestet wird, in so Logistik, Intralogistik-Geschichten.
Das weiß ich nicht.
Direkt mal morgen in meiner Funktion bei meinem Brotjob mal anrufen beim Hafen und fragen.
Da haben die bestimmt Bock drauf, auf so eine Anfrage morgen.
Bestimmt. Was ist eigentlich mit eurem Leuchtturm-Pilotprojekt autonome Logistik? Ist das gerade mächtig in die Hose gegangen oder nicht?
Ja.
Aber gut. Wir beschäftigen uns heute nicht mit autonomer Logistik, sondern mit Menschen, die mit Dingen interagieren und nicht Computersysteme, die mit Dingen interagieren. Nämlich in dem Fall wir, wie wir mit Spielen interagieren.
Ja.
So, die sehr lange Brücke, den sehr langen Bogen gespannt.
Sehr bemühter Übergang. Aber.
Ja, man kann sie nicht alle kriegen. So, ne? Manchmal hat man so Ausreißer. Und weil du in der letzten Folge angefangen hast, machen wir es ganz fair und ich fange einfach diesmal an. Nach dem klassischen Sandwich-Prinzip fange ich mit einem sehr guten Spiel an. Mhm. Und zwar Tall Trails habe ich mitgebracht. Tall Trails, also vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Es gibt ja so ein paar, wahrscheinlich hat das jeder von uns, dass man so ein paar EntwicklerInnen oder Studios genauer folgt und sich denkt, wenn die was Neues rausbringen, ich bin am Start. Bei mir ist es zum Beispiel Strange Scaffold, die ja wirklich immer sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele machen. In Airport for Aliens, Currently Run by Dogs haben die gemacht zum Beispiel.
Ach, der,
genau. Und andere tolle Titel, die mir entfallen sind, das Max Payne mit Werwölfen und Vampiren. Die haben jetzt kürzlich auch ein Teenage Mutant Ninja Turtles Strategiespiel rausgebracht. War leider nicht so gut. Also es gibt immer auch Hit or Miss bei denen. Aber wer auch dazu zählt, wo es aber weitaus leichter ist, da Schritt zu halten, ist für mich Brady Soglin. Unter seinem Label Overfull Games. Ich habe einen Podcast schon vorgestellt, Plant Daddy, wo man Pflanzen miteinander kreuzen musste und züchten musste und in so kleine, cute Töpfe reinstellen konnte und dann im Laufe des Spiels so eine kleine Background-Story auch noch hatte mit so Briefen und so. Dann gab es Fossil Corner, wo man so einen Rätselaspekt mit drin hatte, wo man die Genealogie von so Fossilien entschlüsseln musste, anhand von Farbe und Form. So prozedurale Rätsel. Das war auch sehr gut. Und jetzt ist es eben Tall Trails und es ist definitiv ein deutlich größerer Scope als alle anderen Spiele von Brady Soglin bisher. Es ist nämlich, zum einen ist es ein 3D-Plattformer. Das heißt, du hast nicht mehr nur zwei Räume, wo es stattfindet in einem Haus, sondern verschiedene Welten. Und man spielt dort Alp. Alp ist ein Golem. Und der wurde erschaffen von einem nicht näher benannten Zauberer, aber das Problem, das Alp hat, er hat keine Aufgabe. Und alle Golems, die erschaffen werden von diesem Zauberer, haben einen Purpose. Und Alp aber eben nicht. Die Purpose, die Aufgaben sind manchmal relativ banal. Also ein Golem muss Steine zählen, ein anderer Golem muss aus seinem Kopf heraus Pilze kultivieren, weil irgendwann eine Armee vorbeikommen soll, die er füttern muss mit den Pilzen. Das heißt, er zieht quasi aus seinem Kopf Pilze. Ein anderer muss literally einfach nur Lehm essen, das ist seine Aufgabe. Ja, aber Alp hat keine Aufgabe. Und deswegen muss er natürlich den Zauberer fragen, hör mal, was ist mein Purpose? Was ist der Sinn? Was ist mein Sinn in diesem Leben, in dieser Welt? Das geht aber nicht, weil die Tür zum Zaubererturm verschlossen ist und die kann nur geöffnet werden, wenn die Lehmreservoirs aufgefüllt werden. Und der zuständige Golem hat aber ein sehr langes Nickerchen gemacht und hat quasi dadurch dafür gesorgt, dass diese Lehmreservoirs ja leer sind einfach. Und man muss jetzt auf verschiedenen Inseln Lehmkugeln einsammeln und die eben in den Golem füttern, damit das jeweilige Reservoir der Oberwelt, sag ich mal, voll wird. Es gibt drei Reservoirs insgesamt und dann kann man eben in diesen Turm rein und hochklettern und den Zauberer treffen. Genau. Und die Frage, die sich schnell stellt, wenn man diesen ganzen Golems begegnet unterwegs, die alle ihre Aufgaben haben, es ist ja schön und guten Sinn zu haben, aber wie sinnvoll ist der Sinn wirklich, fragt man sich. Also ne, Steine ja. zählen, Pilze ziehen, Lehm essen. Und der Hintergrund ist, dass der Zauberer einen großen Plan verfolgt, aber niemand weiß, was dieser große Plan eben ist, nur der Zauberer selbst. Das heißt, man ist natürlich, diese ganzen Golems hinterfragen sich manchmal auch selbst, aber größtenteils ist es wirklich so, okay, das ist die Aufgabe, die ich bekommen habe, das ist mein Purpose, das mache ich jetzt einfach. Und hinterfrage es einfach nicht. Und genau, es ist quasi alles fremdbestimmt. Und obwohl man diese Reibung durchaus mitbekommt, ist es trotzdem eben das Ziel, seinen Purpose zu finden. Und mechanisch ist es so, es gibt so ein sehr wenige Kernverben. Laufen, springen, klettern und Gegenstände einsetzen. Und
einsetzen? Also ja. Benutzen so?
Genau, benutzen. Also nicht irgendwo reintun, sondern benutzen. Ja. Genau. Wobei doch auch reintun, weil die Besonderheit ist, Alp hat einen Stiefel auf seinem Rücken, wo er bis zu drei Gegenstände lagern kann. Und den braucht er auch, weil er kann zwar springen und klettern, aber er kann nicht so hoch springen und er klebt zwar an allen Oberflächen, aber er hat natürlich auch eine Ausdauerleiste. Das ist im Endeffekt geklaut bei Breath of the Wild. Das ist eben dieser grüne Kreis, ne, der halt irgendwie kleiner wird und wenn der leer ist, dann fällt er runter. Und Sprinten verbraucht Ausdauer, Springen und Klettern natürlich auch. Und da kommen eben diese Hilfsmittel, diese Gegenstände ins Spiel. Und das Besondere ist, dass auf jeder Insel gibt es andere Gegenstände. Also auf einer gibt es dann vielleicht irgendwie Libellen, die so rumfliegen, die man fangen kann, die dann so einen passiven Buff haben, dass du gleiten kannst. Oder es gibt so Wassermelonen, die du erst, du nimmst eine ganze Wassermelone, dann aktivierst du die und jeder Gegenstand, den du aktivierst, gibt dir quasi einen Sprungboost. Aber die haben immer noch unterschiedliche Eigenschaften, diese Gegenstände, zum Beispiel die Wassermelone, wenn du sie einmal aktivierst, wird sie halbiert und dann ziehst du die Kerne und dann kannst du die Kerne einzeln aktivieren, also die schwarzen Kerne innen und dadurch bekommst du so kleinere Boosts. Oder es gibt dann eine Spinne, die du einsammeln kannst, damit kannst du dann schwingen an so einem Faden, also so ein bisschen, ne, Spinne, also du springst, Faden nach oben, du kannst ein bisschen schwingen.
Spider-Man halt.
Spider-Man-mäßig, genau. Es gibt auch Minen, die du einsetzen kannst, um dich halt in die Luft zu katapultieren. Also es gibt diverseste, vom Stein bis zu irgendwelchen Blüten, alles Mögliche. Es gibt zum Beispiel, was ich auch ganz cool fand, also es ist auch wirklich kreativ, weil es gab später zum Beispiel so Mikroben, die sich teilen, wenn Platz in einem Rucksack ist. Also die haben, wenn du sie aufsammelst, sind so innen drin so vier Punkte. Und wenn du in deinem Rucksack nur eine Mikrobe drin hast, dann dauert das so 2 Sekunden und dann teilen die sich und verlieren quasi einen Punkt und dann teilen sie sich nochmal. Also du hast dann immer, wenn du ein bisschen abwartest, tendenziell halt irgendwie 12 Gegenstände auf einmal drin. So, ne? Also schon sehr sehr cool und sehr abwechslungsreich, was auch einfach die Art und Weise, wie man sich mit den Hindernissen auseinandersetzt, pro Insel einfach ändert, weil natürlich du hast andere Gegenstände, du musst eine andere Herangehensweise wählen. Und es gibt natürlich auch noch andere Hilfsmittel, sogenannte Badges, die du ausrüsten kannst, die dann zum Beispiel dir 10% mehr Sprunghöhe verpassen oder dass der letzte Gegenstand, den du benutzt, dass dir den nochmal extra 10% gibt oder dass du zum Beispiel, wenn du den letzten Gegenstand verbrauchst, dass es eine x-prozentige Chance gibt, dass du einen Stein in deinem Backpack, in deinem Stiefel spawnst und den dann nutzen kannst.
Ach so, ich dachte, das ist was, was man nicht will, so ein Stein im Schuh.
Doch. Stein, ja, oh, Stein im Schuh. Kann ich dran gedacht. Aber ja, Stein im Schuh ist sinnvoll, weil den kannst du eben auch als Boost, als Raketenboost benutzen. Und auch hier ist es logisch, ne? Vollkommen logisch.
Logisch,
Stein im
ja.
Schuh gibt dir einen Boost, weil du springst, du trittst ja drauf und dann springst du so, ne? Ist ja, ne? So aus Schreck. Und genau, und diese Badges kannst du auch aufleveln mit Sternen. Und diese Sterne bekommst du, indem du sie entweder kaufst, weil auf jeder Insel gibt es einen Händler, wo du zum Beispiel auch Hüte kaufen kannst, kosmetisch, oder ein Bart oder so fiese Augen oder Teufelshörner oder andere Boots kannst du auch noch kaufen. Also das kannst du kosmetisch so ein bisschen gestalten oder andere Farben auch mit so Farbverläufen, was irgendwie richtig cool ist. Du kannst dann irgendwie später gleich bis zu 3 Farben kombinieren. Dann hast du so einen sehr individuellen Golem zusammengestellt. Oder du findest diese Sterne in Truhen. Diese Truhen sind zum Beispiel auf besonders hohen Punkten, die du erklettern kannst. Und wenn du dann eben oben bist, kannst du das aktivieren und dann kriegst du halt so eine Truhe. Oder auch durch Quests kannst du die auch finden. Also es gibt immer wieder so kleine Mini-Quests verteilt auf den Inseln. Das sind vielleicht insgesamt so 5 bis 10, also nicht viele. Zum Beispiel gibt es eine Quest, dass du einen Ballonfahrer in einem Rennen schlagen musst, von Punkt A nach B. Also einfach dann dich darauf optimierst, dass du möglichst schnell läufst. Dann gibt es eine Quest, wo du einen Vertrag unterzeichnest und dann ein kleiner Teufel auftaucht und der dann sagt, hier, the floor is lava, du musst gucken, wie weit du kommst. Und wenn du bis zu x Metern kommst, bekommst du meine beste Belohnung. So ungefähr. Das sind so diese kleinen Quests überall, die überall verteilt sind. Und genau, es gibt keine Karte tatsächlich in dem Spiel, aber die brauchst du auch nicht, weil die Inseln selber sind relativ kompakt und die wichtigen Punkte sind überall sichtbar, also auch über Berge hinweg. Du siehst sofort, also siehst immer oben links so eine kleine Aufgabenleiste, hier sammle x Lehmklumpen, erklettere den Berg, mach das und das. Also so wie so ein Mini-Quest-Log. Und du siehst immer, wo der höchste Berg ist, weil dann so eine Lichtsäule nach oben geht und du siehst auch immer, wo das Lager ist, wo der Shop zum Beispiel auch ist, weil da immer so Rauchwolken aufsteigen, wenn du quasi das Lagerfeuer angemacht hast auf dieser Insel. Genau, und es sieht alles sehr knuffig aus. Das Writing ist auch sehr knuffig, auch sehr cute und sehr putzig und sehr positiv. Aber es ist trotzdem auch fordernd so. Es ist eben so ein entspanntes, cozy-artiges Spiel, das aber auch durchaus fordert, weil manche Monumente, die du da erkletterst. Also es gibt auch so, auf jeder Insel gibt es ein total sinnbefreites Monument, das auch wieder zu diesem Purpose, dem Sinn zurückführt. Da ist so eine Gruppe an Baugolems, die dann Pläne bekommen haben vom Zauberer zum Beispiel für eine Toilette und dann bauen die eine Toilette dahin. Eine riesengroße, die irgendwie so, weiß ich nicht, 50 Golems hoch ist, 50 Alps hoch. Und die Frage ist, warum? Weiß man nicht. Zauberer hat gesagt, sollen wir machen? Machen wir. Und diese Toilette zum Beispiel, da habe ich wirklich Viertelstunde dran gesessen, weil da oben noch so eine Truhe war, die ich unbedingt abholen wollte. Viertelstunde dran gesessen, um wirklich meine Badges zu optimieren dafür und meine Items zu optimieren. Ich bin dann quasi, ich habe dann Minen genutzt, die am Boden gelegen sind, um mich hoch zu katapultieren. Dann irgendwie 2 Gegenstände für Boosts benutzt, gerade so oben angekommen und dann Gegenstand abgelegt, den dritten. Und dann wieder runtergesprungen, nochmal Gegenstände gesammelt, damit ich auf diesen Klodeck hochgekommen bin. Also es war schon teilweise schon herausfordernd. Und aber halt auch trotzdem spaßig und kurzweilig. Und ja, also für mich ist eine totale Empfehlung. Wieder ein richtig cooler Soglin-Joint. Und es gibt, wie man sich denken kann, wenn es darum geht, Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung, es gibt natürlich so einen kleinen Twist am Ende, der halbwegs vorhersehbar ist, ohne zu spoilern. Aber der ist trotzdem gut gemacht. so und ein guter Takeaway, nicht irgendwie zu verklausuliert am Ende, fand ich gut und ja, definitiv empfehlenswert. Also fürs Spielerische und für die Cuteness auf jeden Fall.
Ja, es sieht extremst süß aus. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja nochmal, also es klingt so, als wäre es einfach ein gut designtes Spiel. Mhm. Und ich finde, gibt es davon zu wenige? Ich weiß nicht, vielleicht spiele ich dann einfach nicht die richtigen Spiele. Aber ich finde, das fällt immer auf, wenn das, was erzählt wird und gezeigt wird und das, was du machen sollst, so mechanisch, technisch, wenn das ineinander greift.
Mhm.
Und das scheint hier der Fall zu sein. Wobei ich gerade überlegt habe, du kennst doch diese Toiletten, die so ein Ding haben, wo du dran ziehen musst, wo der Spülkasten irgendwie oben ist.
Mhm.
Wenn du diese Spülung finden müsstest, um die Toilette einfacher zu machen, weil sie dann einmal gespült wird, irgendwie sowas wäre auch lustig.
Ja.
Ich schweife ab. Auf jeden Fall habe ich da jetzt richtig Lust drauf, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar einer dieser Screenshots zeigt Level, glaube ich, diese einzelnen Inseln. Die sind nicht direkt miteinander verbunden, oder? Man wählt eine Insel aus und ist dann nur da, oder?
Genau. Du reist von Insel zu Insel, indem du unter Wasser gehst und dann die Karte, also die Weltkarte aufrufst, dann kannst du zur nächsten Insel reisen.
Mhm.
Und genau, um die freizuschalten, also wenn du das Lagerfeuer auf einer Insel entzündest, dann werden die nächstgelegenen Inseln aufgedeckt. Und dann kannst du dahin.
Ah, okay.
Genau. Aber es ist halt relativ easy. Ja. Oh, ich habe fast das beste Item vergessen, das es gibt. Kennst du diese Klebehände von früher?
Mhm.
So aus dem Yps und so, ne? Die so an die Wand patschen, die dann so kleben, diese Klebegummihände.
Ja, da haben immer Jungs mitgespielt. Das ist kein Mädchenspielzeug gewesen.
Okay. Auf jeden Fall, die gibt's auch in Tall Trails. Und dann kannst du dich so ein bisschen hochziehen in dieser Gummihand.
Findet man das bei den Fröschen? Weil ich habe das Gefühl, es passt zu den Fröschen.
Ja, es würde passen auf jeden Fall, aber die Frösche sind relativ früh tatsächlich, ja. Und die Klebehände ein bisschen später. Ja.
Ich hatte gerade noch einen richtig dummen Gedanken, wo du Lagerfeuer gemeint hast, was man anmacht.
Das ist ein Souls-like, also
ja,
auf jeden Fall.
Basically Bonfire.
Ja.
Und es ist ein Souls-like. Ich habe als Reaktion auf die Gamescom in so YouTube-Kommentaren gesehen, dass Leute keine Lust mehr auf Souls-likes haben.
Hm.
Und ich glaube, das ist der Begriff.
Mhm.
Ich glaube, der ist einfach total übersättigt.
Ja.
Das bedeutet ja nichts. So. Aber.
Ja, vor allem, es wird tatsächlich teilweise, werden Spiele so wahrgenommen, die auch gar nicht so vermarktet werden. Das fand ich auch irgendwie sehr spannend. Ich hatte, also auch total anekdotisch, ein bisschen eine Tangente, eine sehr, sehr große Tangente. Ah, wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber jemand, den ich folge bei Blue Sky, der meinte zum Spiel Hell is Us, das ich auch mir angucken wollte. Das ist so ein Double-A-Ding aus europäischer Entwickler, glaube ich auch. Und da hieß es dann auch, ja, da gibt es keinen Koop, deswegen ist es für mich schon irgendwie raus. Und dachte ich mir so, also ich habe Demo gespielt, es ist kein Souls-like. Also es ist halt ein 3D-Action-Adventure. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, will auch gar kein Souls-like sein, steht nirgendwo drin. Aber es ist schon spannend, ne? weil du sagst, die Leute haben keinen Bock mehr auf Souls-like und ich glaube, viele verbinden einfach mittlerweile allein schon so eine Ästhetik damit. So eine Grimdark-Ästhetik, Third-Person. Ne? Und vielleicht hat auch Iron Pineapple ein bisschen Schuld daran mit seiner, ich habe schon wieder 35 Souls-Likes getestet, so, ne?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der reitet einfach sehr smart auf dieser Welle. Und ich meine, ist ja eigentlich auch der beste Beweis dafür, dass alles und damit dann auch nichts ein Souls-Like ist.
Ja.
Aber der Punkt mit der Ästhetik, den sehe ich auf jeden Fall auch. So Schwertkampf kannst du gar nicht mehr ohne sehen.
Ja.
Was schade ist.
Schwertkampf, parieren, Ausweichrolle ist ein Souls-like.
Ja. Oder ein Bonfire haben in Tall Trails.
Ja,
Wie lange dauert das ungefähr?
Das dauert, also ich habe gebraucht 5 Stunden.
Ja, da war es aber schnell.
Ja.
Weil ich gucke mir gerade so ein paar Rezensionen an, die sind so 8 Stunden, 12 Stunden, 7.
12 Stunden, okay. Ja, so gut, du kannst natürlich auch alles einsammeln, ne? Also es gibt auch ein Achievement für alle Hüte, alle Boots, alle Badges und so. Das geht natürlich auch. Ich habe sicher ein paar Sachen verpasst. Also ich habe nur 10 von 16 Achievements, aber ja.
Naja, man kann nicht alles haben.
So sieht's aus. Aber kommen wir doch vielleicht vom Souls-like zum God-like.
Nee, es ist ja falsch. Oder?
Zum Son of God-like.
Kommt drauf an. Also, ich habe die I Am Jesus Christ Demo gespielt.
Mhm.
Je nachdem, wenn du so heilige Dreifaltigkeit mäßig gehst, dann ist der Sohn ja auch der Heilige Geist und dann ist es ja auch Gott, ist ja eins alles.
Ja.
Und die 2 Spiele, die ich gespielt habe für heute, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem haben sie sehr ähnliche Gefühle bei mir hervorgerufen, nämlich Mixed Feelings.
Mhm.
In der I Am Jesus Christ Demo spielt man Jesus, also das Neue Testament und die Geburt, na, so dieses ganze Drama, das ist eine Cutscene und dann wacht er als Erwachsener irgendwie bei seinen Eltern auf und wird dann vom Heiligen Geist beauftragt, die Apostel zu finden und der Erlöser zu sein quasi.
Aha.
Und die erste Aufgabe ist dann, Johannes den Täufer zu finden. Dafür gehst du auf den Marktplatz, sprichst mit Leuten, erfährst, dass die Römer Johannes verfolgen und ein Typ, der da seinen Stand hat, den haben sie irgendwie verprügelt und seinen Stand zerstört, damit der die Leute nicht zu Johannes lenken kann.
Mhm.
Wenn du den gefunden hast, gibt es eine Cutscene, dann gibt es eine Reise durch die Wüste, wo du der Versuchung des Teufels widerstehen musst, das ist nur eine Cutscene. Und dann kommt die Hochzeit zu Kana. Das ist, ich habe das alles nachgucken müssen, ist das erste Zeichen, dass er der Messias ist, wo er Wasser zu Wein macht. Daran habe ich mich erinnert. Und dann das letzte ist, Fische ins Netz zu Mind-Controllen. Das ist ein Minispiel, wo du die Fische durch so Strudel zum Netz geleiten musst. Und die Fischer sehen das und das sind dann die ersten Apostel irgendwie, keine Ahnung, die ersten Jünger. So. Man spielt aber nicht das ganze Neue Testament. Ich habe das hier mal kopiert von irgendeiner christlichen Website und Wikipedia. Also, das Neue Testament ist ja 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die basically alle dasselbe erzählen. Ich habe in der Schule früher mal so eine ganz, ganz kleine Bibel geschenkt bekommen, von irgendeinem Ausflug oder sowas. Und dann dachte ich, geil, lese ich mal, habe ich noch nie gelesen. Es war nur das Neue Testament. Und dann war ich nach, weiß ich nicht, wie viel das dann ist, ein paar Seiten durch mit dem ersten Evangelium. Und dann ging es einfach nur noch mal mit anderen Worten von vorne los. Und ich war super enttäuscht, weil ich dachte, ich habe endlich wieder was zu lesen. Und dann war es einfach immer nur der gleiche Kram. So, dann gibt es die Apostelgeschichten. Dann die Briefe des Apostels Paulus, ne, so Römer, Korinther, hat man vielleicht schon mal gehört. Dann die übrigen Briefe. Und dann das Buch der Offenbarung.
Aha.
Von dem ich dachte, es wäre im Alten Testament. Lag ich falsch. So. Und jetzt habe ich das hier aus Wikipedia rauskopiert. Das Neue Testament ist eine Sammlung von 27 Schriften des Urchristentums in griechischer Sprache, die erstmals in einem Brief von irgendeinem Typ im Jahr 367 nach Christus nachgewiesen ist. Ich dachte, es wäre viel älter. So, und darin wird verkündet, Jesus von Nazareth ist der Retter Israels und der Welt, Sohn Gottes, dies, das. So, aber Israel hat in der Bibel ja nochmal eine bisschen andere Bedeutung, wobei vielleicht auch nicht. Wikipedia sagt, die Israeliten sind aus historisch-archäologischer Sicht eine Bevölkerungsgruppe, die ab etwa 1200 vor Christus im Bergland Kanaans fassbar wird, was ja auch in der Bibel ein relevanter Ort ist. Juden, Samariter und andere Gruppen bezeichnen sich gleichermaßen entweder als Nachfolger der antiken Israeliten oder als Teil eines noch immer existierenden Volkes Israel und sind über eine ethno-religiöse Kontinuität miteinander verbunden. Im religiösen Kontext sind sie das Volk, das von den 12 Söhnen Jakobs, der auch Israel genannt wird, abstammt. So. Und Jakob ist halt der Sohn von Isaak und Rebekka. Isaak ist der Sohn von Abraham, den kennt man ja auch. Der Zwillingsbruder von Jakob ist Esau. Die hatten Beef miteinander, da ging es irgendwie um den erstgeborenen Segen, den der Zweitgeborene dann für sich beansprucht hat und irgendwie gecheatet hat. Nicht zu verwechseln mit Kain und Abel, die ja die Söhne von Adam und Eva in dieser Geschichte sind. Das waren auch Brüder, die Beef hatten, das war so der erste Mord. So. Und dann ist Jakob ein Enkel von Abraham, den es im Judentum, Christentum und im Islam gibt. Und im Islam ist er der Vorfahre des Propheten Mohammed. Also es hängt halt alles miteinander zusammen. Ah. Abraham und der ganze Quatsch, das ist das Alte Testament, Genesis. Und Jesus ist jetzt das Neue. Von der Verkündung dieser Volkszählung, wieso Maria und Josef dann auf Reise gehen mussten, bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung. Und das dazwischen spielt man. Wobei man offenbar auch Kreuzigung und Auferstehung spielen kann im fertigen Spiel. Bisher ist das noch nicht drin. Man kann dann scheinbar auch auf dem Wasser laufen und Blinde sehen lassen. Man muss halt diese Wunder vollführen. Und dadurch Apostel sammeln. Das ist das Ziel des Spiels. Und diese Wunder, die man vollführen kann, wie Wasser zu Wein machen, das sind quasi die Fähigkeiten, die man freischaltet auf so einem halben Skilltree. Und zwischen diesen Stationen, wo du mit Leuten sprichst und dann ein Wunder vollführst, gibt es Minispiele im Himmel.
Okay.
Du hast dann zum Beispiel so links und rechts riesige Steintafeln mit Geschichten aus dem Alten Testament. Moses, der das Meer spaltet, Moses, der die 10 Gebote kriegt, David und Goliath. Und du musst dann diesen Herren das jeweilige Utensil zuordnen und das quasi von so einem kleinen Tisch aufsammeln und dagegen werfen. Ne? Also Moses kriegt erst eine Rute, dann die 10 Gebote, David kriegt diese Steinschleuder. Oder ein anderes Minispiel ist, du bist vor der Himmelspforte und das Schloss sind 7 Ringe, die man so anordnen muss, dass sie der Schöpfungsgeschichte entsprechen. Und dann, ich wusste noch, am ersten Tag Licht, am 7. Tag Ruhen. Und das dazwischen erschließt sich dann irgendwie so. Und das ist alles machbar mit ein bisschen Allgemeinwissen oder Geduld. Und es klingt krass nach Religionsunterricht. Aber ist es irgendwie nicht. Und von Gläubigen wird das auch gar nicht mal so gut aufgefasst. Hat meine sporadische Suche auf Reddit jetzt ergeben. Also viel das Wort Blasphemie.
Oh.
Wo ich denke, so, ja, mein Gott, was ist nicht Blasphemie, wenn du über Jesus sprichst? Naja. Und spielerisch finde ich diesen Ansatz, glaube ich, gut. Es ist ein bisschen Assassin's Creed auf Temu bestellt. Es sieht,
ich wollte gerade fragen, wie sind die Stealth-Passagen?
Bisher gab es keine. Ich habe gerade überlegt, also müsste es ja eigentlich geben, dann so kurz vor Kreuzigung oder sowas. Wobei ist er der wurde ja irgendwie verraten, ne?
Mhm.
Vielleicht gibt es da noch so eine kleine Stealth-Passage. Naja, auf jeden Fall. Es sieht relativ gut aus, aber es spielt sich wie ein Spiel, das vor 20 Jahren erschienen ist. Es ist sehr wonky, die Hitboxen sind irgendwie seltsam, die Dialoge sind echt unterirdisch manchmal. Und es ist viel Laufen. Und man spielt es aus der Ego-Perspektive und dann siehst du, es ist halt sonnig da, viel Wüste. Und dann siehst du den Schatten von Jesus, wie er sprintet, wie so ein GTA-Charakter. Das ist so dumm.
Oh
einfach.
Gott.
Es ist so lustig einfach. Und dann siehst du die Hände die ganze Zeit so nach links und rechts und links und rechts. An den Händen kann man aber sehen, dass Jesus in dieser Version, in diesem Spiel nicht weiß ist.
Mhm.
Gott sei Dank.
Immerhin.
Ja. Ich finde es aber schade, dass man viel zu wenig Infos über diese Welt bekommt. Also von dieser Geschichte, der Bibel mal abgesehen, gibt es ja tatsächliche historische Begebenheiten. Ne? Gerade so der ganze Streit mit den Römern und sowas, die man hätte einbauen können. Eben Assassin's Creed-mäßig, so ein bisschen Flavor einfach. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das nur nicht drin, weil es eine Demo ist? Dazu kann ich sagen, es ist bereits die zweite Demo zu diesem Spiel. Die erste erschien vor 3 Jahren, kam nicht gut an. Sowohl technisch war die wohl noch schlimmer, als auch so manche Szenen darin haben einfach gar keinen Sinn ergeben. Also es gab wohl einen Moment, wo du so Licht- oder Lavageschosse von Satan abfangen musstest. Ich meine, ich bin total dafür, das auch so ein bisschen goofy zu machen und einfach diese Geschichte, die ja honestly sehr entertaining ist, ob man das jetzt glaubt oder nicht, die spielbar zu machen, finde ich interessant. Und ich bin ja, so semi-christlich aufgewachsen, deswegen kenne ich vieles davon, so ein bisschen. So, es klingelt dann immer so eine kleine Glocke im Gehirn, wenn ich irgendwas davon lese, so diese Hochzeit oder so, und denke so, ah ja, da war ja was.
Mhm.
Naja, davon hätte es irgendwie noch mehr geben können, noch mehr, ja, Flavor einfach, noch mehr Inhalt in dieser Welt. Der größte Minuspunkt ist aber die Verwendung von AI. Laut Aussagen der Entwickler occasionally bei Sounds und Texturen. Und für diese Hinweise, ob und in welcher Form KI genutzt wurde, gibt es bei Steam eine eigene Box. Das finde ich sehr gut. Und hier, wie gesagt, angeblich nur manchmal, aber also entweder ist es eine Lüge oder die Sprecher fühlen einfach gar nichts mehr in ihrem Leben und hatten absolut keinen Bock. Und das Spiel dafür, dass es technisch irgendwie kacke ist, sieht es zu gut aus. Also auch da, entweder wurden da die Prioritäten absolut falsch gesetzt bei der Entwicklung oder es ist mehr als occasionally Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es ist ein polnisches Team, das viel Erfahrung hat mit Spielen, aber mit Spielen, die alle nicht so high-end sind. Die sehen alle, naja, wie so eine 4 von 10 aus, ohne dass ich sie gespielt habe. Und der Publisher hat Erfahrungen mit so Simulation zu allem, was auf dieser Welt existiert.
Ja.
Hat dieser Publisher eine Simulation rausgebracht. Jetzt halt auch zu Jesus. Und ich sehe da, wie gesagt, Potenzial, aber das Team oder das Spiel scheint irgendwie festzustecken. Ich glaube, das müsste fast general überholt werden.
Nochmal ich quasi.
Ja. Also es hat sich einiges geändert in diesen 3 Jahren seit der letzten Demo, was ich so sehen konnte. Nicht genug. Nicht genug. Ich werde es natürlich trotzdem spielen, wenn es Ende des Jahres erscheint.
Ja.
I'm Jesus Christ, weil ich meine, wie kann ich sowas nicht spielen? Es ist einfach,
ja,
es ist lustig.
I am Jesus Chrissy. Quasi.
Ja.
Ja, es ist, also gerade der Blick auf den Publisher fand ich halt auch wirklich extrem spannend, weil wie du schon sagtest, Crime Scene Cleaner, Crime Simulator, Gold Mining Simulator, Thief Simulator, Cheap Car Repair, Animal Shelter Simulator, Prison Simulator, Motorcycle Mechanic Simulator. Also ich finde diese Nische an Simulationsspielen eh schon sehr interessant. Und naja, vielleicht muss dann I Am Jesus Christ der Miracle Simulator werden. Vielleicht muss das noch ein bisschen ausgereifter werden. Vielleicht muss man da ein bisschen seine Miracles, wenn es eh schon Blasphemie ist in den Augen vieler gläubiger Menschen auf Reddit, dann doch direkt richtig reinlehnen. Und wenn man schon nicht irgendwie dann historischen Kontext liefern möchte, wie du ja angemerkt hast, was ja irgendwie ganz sinnvoll wäre, zu den tatsächlichen historischen Begebenheiten, die dieser Erzählung zugrunde liegen, die es ja durchaus gab. So, also ich glaube, es ist unbestreitbar, dass es einen Menschen gab, der Jesus hieß damals. So. Der vielleicht sogar irgendwelche prophetischen Dinge getan hat. Aber natürlich ist er nicht auf dem Wasser gewandelt oder hat irgendwelche Dinge, Wasser in Wein verwandelt, sowas. Aber es gibt halt 2 Wege, wie du meinst. Also wie du meinst, für eine Generalüberholung. Entweder man macht es noch historischer, macht es irgendwie noch mehr Edu statt Tainment. Oder man geht einfach komplett wild und macht irgendwie einen Miracle Simulator und kann dann Miracles kombinieren und kann dann Leute dazu bringen, wenn sie auf dem Wasser laufen, wieder zu sehen und zeitgleich wird das Wasser, auf dem sie laufen, dann zu weinen, keine Ahnung. Entweder man geht komplett Goblin-Mode oder man macht es halt irgendwie noch bildungsmäßiger, in Anführungsstrichen.
Ja, es muss ja nicht mal richtig bildungsmäßig sein. Also ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt so ein Assassin's Creed bildungsmäßig ist. Es kann ja auch Spaß machen und so ein paar Facts oder Namen und Orte vermitteln. Aber ich glaube auch, dass es da keinen richtigen Mittelweg zwischen diesen beiden gibt. Ich glaube, man muss sich einfach committen und das dann richtig machen. Und jetzt ist es gerade so ein bisschen, es ist irgendwie goofy, weil du halt Fische mit deinem Geist lenken kannst und du folgst so einem heiligen Geist durch die Wüste und wenn du das Spiel öffnest, erscheint so eine Nachricht, wo du Feedback hinschicken kannst und die startet mit irgendwas Segen für dich, Reisender oder sowas. Es ist einfach so ein bisschen silly. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, wie ernst die Entwickler das meinen. Die Website hat kaputte Links, sind nicht mehr up to date. Die haben eine Facebook-Seite und einen YouTube-Kanal, auf dem zuletzt vor 4 Jahren was veröffentlicht wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob die tatsächlich religiös sind, religiös motiviert. Zwischendurch gibt es dann so Phasen, wo ein Buch aufgeklappt wird, wie so ein Märchenbuch halt. Wie bei Simsalagrim, diese Kika-Serie, die war toll. Naja, auf jeden Fall schlagen die dann so ein Buch auf und dann wird dir da irgendeine Bibelpassage vorgelesen, so ein bisschen die Cutscene einfach, um zu erklären, warum man jetzt an einem anderen Ort ist und was da passieren soll. Und da denke ich mir so, ja, es hat ein bisschen was von Bibel-TV. So bedrohlich so ein bisschen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel wirken will und wohin es gehen will. Und auch deswegen finde ich das spannend, das weiter zu verfolgen. Erscheint im 4. Quartal. Das ist Oktober, November, Dezember.
Genau.
Ja. Also, mal gucken.
Halt uns gerne auf dem Laufenden, entweder hier oder im Discord. Link in den Shownotes, as usual. Ja, wir sliden zu meinem zweiten Spiel rüber. Ich habe ja schon gesagt, Sandwich-Technik, auch Mixed Feelings. Tendenziell ein bisschen mehr ins Positive als ins Negative, aber trotzdem eher mixed. Und zwar, es geht um Static Dread The Lighthouse. Wer sich das Key-Visual anguckt, weiß sofort, okay, es ist Cosmic Horror / Lovecraft. Im Trailer wird direkt gesagt, in the world of H.P. Lovecraft. Ja, langsam sollten wir vielleicht mal davon wegkommen, Lovecraft immer noch als Marketing-Vehikel zu benutzen, aus sehr vielen guten Gründen.
Ja, peinlich einfach. Das ist hier ja auch in den Tags und in der Steam-Beschreibung.
Ja, ja.
Shut the fuck up einfach. Der Zug ist abgefahren.
Ja. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Wobei, da muss man sagen, komme ich gleich noch zu, es gibt noch so einen kleinen Twist tatsächlich, den ich nicht erwartet hätte. Aber erstmal von vorne, es ist ein Papers, Please-like aus der Ego-Perspektive plus eben, wie gesagt, Cosmic Horror. Es ist entwickelt von einem serbischen Entwicklerstudio. Ich weiß nicht, ob wir schon mal jemanden hatten, der in Serbien sitzt, in Novi Sad sitzen die. Solar Suit Games. Und spannenderweise mal nicht gepublished von Dread XP, sondern ein anderer Publisher. Und man spielt in Static Dread einen Leuchtturmwärter und eigentlich hat dieser Leuchtturmwärter gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil in dieser Zeit ist eigentlich schon alles automatisiert. Also das Leiten von Schiffen durch Leuchttürme ist alles schon irgendwie automatisch, aber ist auf einmal natürlich jetzt eine auf der ganzen Welt eine Aurora aufgetaucht, die Funkübertragung und alles stört. Also es ist eben nur noch auf ganz geringe Distanz und deswegen brauchen wir so altmodische Sachen wie einen Leuchtturm, wo man halt dann eben den Weg weist, den Schiffen. Genau, muss alles manuell wieder machen, den Stromgenerator betreiben, die Antenne einschalten, das Licht, die Rotation muss man alles eben im Spiel selber auch manuell machen. Und startet, dass man so ganz ja, man kommt mit so einem kleinen Boot an. Das Erste, was man sieht, man guckt auf ein Foto von seiner Familie, mit seiner Frau und seinem Kind. Es ist also klar, ja, man muss sich von seiner Familie erstmal trennen, um diesen Job zu machen, aber es ist nur begrenzt. Es soll auch durchrotiert werden. Und bald ist man wieder zurück, weil bald diese Aurora ja bestimmt vorbei ist. Spoiler, nein, nein, natürlich nicht. Und genau. Und man muss, wie gesagt, eben diese Schiffe in den Hafen bringen, indem man die anfunkt über so ein ganz normales Funksystem, Radiosystem. Und relativ schnell wird klar, dass es eben kein normaler Job ist, sondern es tauchen immer so Kritzeleien an den Wänden auf. Das Licht geht aus in diesen zwei Räumen, durch die man laufen kann, oder drei Räume. Später fahren dann die ganzen Lampen auch von der Decke, die man dann wieder erstmal an die Decke schrauben muss. Die Bilder fallen von der Wand, also es ist klar, man ist nicht so ganz willkommen in diesem Leuchtturm.
Mhm.
Und immer wieder in den Übertragungen, weil du musst dann an dem Radio eine Frequenz einstellen, und immer wieder meldet sich so eine dunkle Macht, die dann zu dir spricht über dieses Radio nach dem Motto, hier, du bist nicht würdig, diesen Leuchtturm zu betreiben, oder die Dunkelheit wird über dich richten, so ungefähr. Also alles sehr spooky. Und auch auf dieser Insel, auf der man quasi ist, da ist so ein kleines Dorf, das sind erst irgendwie ganz freundlich Bewohner, da kommt der Dorfälteste und meint so, ha, hier, Leuchtturmwärter ist ja super, wenn wir dich unterstützen können, dann sag Bescheid. Es kommt auch wieder so ein Fischer vorbei, der dir irgendwie Fische anbietet. Es gibt so einen Jäger und seine Frau, die dich immer mal wieder besuchen. Und natürlich wird dann aus diesen BewohnerInnen auch über die Zeit, ja, so ein Kult, selbstverständlich, der dann so alte Gottheiten anbetet. Dann kommt später noch so eine Geschichte um die Küstenwache und so übernatürlichen Drogenbaronen mit rein. Das Militär kommt auch noch mit rein. Es geht dann immer noch um ein Atom-U-Boot. Also ganz, ganz interessante Subplots, die da mit drin sind. Und es wird von Tag zu Tag bedrohlicher. Du findest halt immer wieder, oder du findest insgesamt drei Tagebücher auf einem alten Leuchtturmwärter aus dem 19. Jahrhundert. Und jede Nacht liest du immer eine Seite. Das ist so ein bisschen dann so Foreshadowing und so ein bisschen, ja, Worldbuilding, was mit ihm passiert ist, weil der ist natürlich auch spurlos verschwunden damals. Und genau, dann wurde eben das Ganze automatisiert und du bist der Erste jetzt eben wieder seitdem, der dann diesen Leuchtturm bedienen soll. Und letzten Endes musst du 15 Nächte überleben. Und ja, ganz spannend ist, dass da relativ früh sich schon rausstellt, dass es so zwei konkurrierende Antagonisten gibt in dieser Welt. Also es gibt nicht nur das obvious Lovecraft-Monster im Hintergrund, das irgendwie die Fäden zieht, der große Alte, sondern es gibt auch so eine nicht näher, am Anfang zumindest, nicht näher identifizierbare Dunkelheit, die irgendwie in diesem Leuchtturm selber wohnt. Also die scheinen so ein bisschen, ne, sich irgendwie fein zu sein. Also du kannst dich dann auch so ein bisschen entscheiden zwischen Pest und Cholera, ne, weil einer der großen Pfeiler ist eben, dass du Wahlmöglichkeiten hast in dem Spiel. Also du kannst in den Dialogen mit den Charakteren natürlich verschiedene Wahlmöglichkeiten treffen. Oder aber auch bei diesen Schiffs Leitaufgaben gibt es auch manchmal so Punkte, wo du sagen kannst, okay, du kannst dir zu dem Punkt schicken, das wäre richtig, also es wäre korrekt, den Regeln entsprechend, oder aber du schickst die woanders hin und das treibt dann einen anderen Plot voran. Also, ja.
Fies.
Genau. Und Stichwort Dialoge. Also man merkt leider, dass Englisch nicht die Muttersprache ist des Teams, weil die sind teilweise sehr schlecht geschrieben. Also sehr basic. Und ja, so irgendwie so my first game writing job teilweise. Ich weiß nicht, ob es in der Originalsprache dann irgendwie besser wäre, aber kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann nur das Englische beurteilen. Und die haben auch, das Team hat auch teilweise, also ich glaube, die auf Deutsch und auf Spanisch sind es, glaube ich, Community-Übersetzungen, also von der Community. Englisch ist, glaube ich, von einem Übersetzungsteam gemacht worden. Und dann gibt es noch so ein paar Sprachen, wo sie eben halt automatische Übersetzungen genommen haben. Also keine Ahnung, Google Translate oder was auch immer. Genau. Und das ist eben dieser eine Pfeil, diese Multiple-Choice-Aufgaben und Dialoge mit den Charakteren. Und einer der zweiten großen Pfeiler ist eben das Survival, der Survival-Aspekt, weil du musst, bewegst dich quasi immer in diesem Haus, in diesen drei Zimmern. Und ist auch, also ist auch ganz, ganz, ganz cool gemacht von der Atmung, weil du merkst ja, du kannst nicht fliehen. So, und du kannst links und rechts aus dem Haus, aus Fenstern rausgucken. Und jeden Tag passieren da quasi neue Dinge. Und du siehst, okay, die versammeln sich da gerade, was ist da irgendwie los? Und am nächsten Tag guckst du raus, okay, die Leute, die sich gestern versammelt haben, sind alle tot. Jetzt liegen da tot am Boden. Was da passiert. Ne? Also du merkst, dass so von außen einfach so eine unbekannte Macht immer näher rückt an diesen Leuchtturm. Und die Sachen, die in diesem Leuchtturm passieren, wenn du da durchläufst, die zehren an deinem Geisteszustand natürlich. As usual bei dieser Art von Horror-Subgenre. Gibt auch Müdigkeit, die du eben abwenden kannst, indem du zum Beispiel was isst oder was trinkst oder später kannst du auch so eine Kaffeemaschine dir kaufen, die du dann da hinstellen kannst und dann wirst du eben wieder wacher. Das ist eigentlich ganz cool dargestellt, weil Müdigkeit ist eben durch die titelgebende Static, also so ein Rauschen kriegst du dann über den Bildschirm. Also siehst du als visueller Effekt, wenn du müde bist. Und der Geisteszustand ist dann, wenn so die Sachen so ein bisschen in so ein Rot-Lila abdriften von der Färbung her und so ein bisschen verschwimmen, dann ist es eben der Geisteszustand, der davon beeinflusst ist. Und diese Werte kannst du eben auffüllen, indem du halt Sachen isst oder trinkst. Du kannst auch vor jeder Schicht ein kleines Angelspiel machen, das halt sehr schlecht ist. Also es ist literally, du drückst einen Button, die Angel wird ausgeworfen. Wenn der Köder nach unten gezogen wird, drückst du einen Button, dann kommt ein Fisch. Also sehr basic. Lohnt sich aber, weil die Fische sehr nahrhaft sind, sag ich mal. Ne? Also was so Energie und sowas angeht. Genau. Und weil ansonsten musst du nämlich auch die Sachen, die du essen, trinken willst oder mit denen du deinen Leuchtturm verschönern willst, musst du eben kaufen. Gibt es im Laufe des Spiels verschiedene HändlerInnen, die verschiedene Sachen anbieten, zum Beispiel Pilze oder eben Fische oder Konserven etc. Und du bekommst alle zwei Tage natürlich auch einen Scheck über x Geld, wo du dann die Sachen davon kaufen kannst. Und du kannst auch Hüte kaufen, auch ganz wichtig, verschiedene. Kapitänsmütze, so eine Basecap. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringen tatsächlich, aber du kannst sie kaufen und aufsetzen. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich, die Funksprüche, ne? Das Papers, Please-Segment. Das ist eigentlich fast schon das Langweiligste dran, weil am Anfang ist es wirklich, okay, du bekommst einen Funkspruch von einem Schiff, du siehst, wo sie hinwollen, und dann musst du einfach sagen, okay, ich mache hier auf so einer Karte, kann ich so einen Kurs einzeichnen, einen sicheren Kurs, ne? Zu dem jeweiligen Hafen. Die erste Angabe ist, glaube ich, wirklich, ja, Schiffe zum Zielhafen schicken. Wenn der Zielhafen nicht auf der Karte eingezeichnet ist, dann schick sie nach Blackford, was so der Haupthafen ist in der Umgebung. So, und das wird natürlich deutlich komplexer später. Also du kannst dann eben, zum Beispiel gibt es dann einmal, dass du verdächtige Schiffe zur Küstenwache schicken sollst. Musst da dann gucken, den Kapitän halt befragen, was halt los ist auf dem Schiff, ob da irgendwas ungewöhnlich ist. Und du musst halt auch so den Kapitänsausweis zum Beispiel checken, ob das Foto übereinstimmt mit dem Schiffsregister und der Name und so. Später ist dann auch ein Aspekt, dass manche Bereiche nur bis zu einem bestimmten Tiefgang befahren werden können. Dann musst du auch den Tiefgang von den Schiffen eben checken, dass du den eben richtig leitest. Also es wird schon ein bisschen komplexer, aber es ist nie schwierig. Und es ist eigentlich, bis auf die schon erwähnten Momente, wo du halt storymäßig entscheiden kannst, okay, ich möchte das Schiff da oder dahin schicken, ist eigentlich auch immer klar, wie du es lösen musst. Ja. So, also es bringt nichts, abgesehen von diesen einzelnen Storybeats, die so ein paar Mal vorkommen, Schiffe irgendwie woanders hinzuschicken, weil du dann nur Abzüge bekommst von deinem Lohn und es im Spiel nichts ändert. So, das ist wirklich klar festgelegt. Du siehst deutlich, wie du die Story verändern kannst, indem du dich für A oder B entscheidest. Und wenn diese A-B-Entscheidung nicht da ist, ist klar, okay, du schickst sie immer zum richtigen Hafen, weil es ergibt sonst keinen Sinn. So. Und genau, das ist aber, also wird natürlich auch damit beworben, ne? Auch in der Steam-Beschreibung und so, Papers, Please, dies, das. Ja, ist okay umgesetzt. Fand ich eben ist nicht so spannend dran. Ich fand die ganze Atmosphäre irgendwie so das Interessante dran. Auch das Visuelle natürlich, weil es auch wieder so PSX-Horror halt ist, ne? Also mit diesen ganz groben Texturen und so. Was ich auch ganz cool fand visuell, ist die Charaktere, weil die sind halt schon 2D, aber die bewegen die sind so leicht woozy irgendwie. Also sie sind so ein bisschen animiert, aber es ist eigentlich ganz cool umgesetzt, wie die dargestellt werden. Und genau, und jetzt vielleicht noch am Ende ein kleiner Spoiler. Also wenn ihr euch nicht spoilern wollt für dieses Spiel, dann am besten zum nächsten Kapitel skippen. Vielleicht nochmal ganz kurz so zur Schlusseinordnung. Mir war es ein bisschen zu lang, / langatmig. Mit 15 Nächten ist schon relativ viel, weil vor allem diese Papers-Please-Mechanik halt schnell ausgelutscht ist, fand ich. Und man guckt gar nicht mehr hin, man macht einfach so automatisch diese Routen so, ne, und denkt so, okay, ich muss das Spiel irgendwie vorantreiben, ich möchte irgendwie den Plot vorantreiben und also die Hauptmechanik ist dann eigentlich nicht mehr so interessant eigentlich. Also so mittel, aber und jetzt der Spoiler, wie gesagt, den ich hören wollte, zum nächsten Kapitel skippen. Dieser Kult verehrt den großen Alten, weil der große Alte verspricht, ich bringe eure Liebsten zurück. Für immer, die gestorben sind. So, also ich hole die Toten wieder aus der Unterwelt und ihr könnt dann irgendwie zusammen mit denen wieder leben und müsst nicht irgendwie leiden, weil die irgendwie gestorben sind, etc. Und das Spannende daran ist, dass es ein paar Charaktere gibt, wo man sagen wird, okay, die sind auf der Seite des Guten und die sagen aber, ja, Moment mal, warum hat jetzt zum Beispiel diese Gruppe von außen die Dorfbewohner irgendwie angegriffen, ohne überhaupt irgendwie einen Dialog zu führen. So, also warum wurde jetzt einfach, weil die eben natürlich mutieren und dann so wie Fischwesen aussehen, kennt man ja auch irgendwie aus dem ganzen Lovecraft-Ding, ne, typisch, aber warum wurden die jetzt irgendwie angegriffen, warum wurde nicht mal versucht, irgendwie mit denen zu reden, Dialog zu führen, etc. Und da gibt es dann auch einige Charaktere, die so ein bisschen Gewissensbisse haben, was ich eben ganz smart fand, weil ja eigentlich immer in dem rassistischen Weltbild von Lovecraft ja dieses Othering ohne Widerspruch ja das Kernargument ist einfach von dem Horror so, ne? Und dass hier dann auch eben Charaktere sagen, ja, Moment mal, vielleicht sollte man erstmal nicht alle über den Haufen schießen und umbringen, sondern vielleicht erstmal den Dialog suchen. Vielleicht findet man ja irgendwie doch einen Weg, wie auch immer der geartet sein soll. Und genau, das fand ich eigentlich ganz interessant umgesetzt, dass es so ein bisschen modernisiert wurde, sage ich mal. Was aber gleich bleibt, ist, es gibt, glaube ich, 4 Enden und natürlich ist keines gut. Also es gibt kein Happy End für den Protagonisten, aber das ist ja auch klar. So, bei dem Genre. Aber es gibt tendenziell ein Happy End für andere Fraktionen, Figuren in dieser Welt. So. Genau.
Ja, das war ja zu erwarten, wie du sagst. Ich hätte fast vermutet, dass es so ein Twist wird nach dem Motto, ja, der ist halt einsam auf dem Leuchtturm und es ist alles eine Metapher irgendwie für Selbstzweifel, Depression, whatever, weil das ist oft der Twist in solchen Spielen.
Ja.
Aber umso besser, wenn es das nicht ist, finde ich. Sondern naja, es ist ja nicht richtig Cosmic Horror, sondern mehr so Eldritch Sea Horror. Und ich finde, das ist eigentlich so ein Setting, das richtig geil ist, wenn du dir so überlegst, wie tief die Ozeane sind und was da alles so abgeht und sowas. Da könnte man so viel rausholen und sich dann auf diesen ganzen Quark hier um Lovecraft zu beschränken. Das ist wirklich enttäuschend. Enttäuschend finde ich das. Aber weiß nicht, irgendwie ist es so ein Spiel, ich finde das so schwer greifbar.
Inwiefern meinst du das?
Naja, ja, du bist dann da und machst dann deine Leuchtturmwärter-Tätigkeit und dann ist da so ein Kult und dann interagierst du irgendwie mit denen. Ich kann es nicht so genau Pinpoint. Ich kann da nicht so genau den Finger drauflegen, aber so ein bisschen, das fühlt sich an wie so eine kleine Nussschale, wie so ein Mini-Boot auf hoher See, das so hin und her schwankt und dann irgendwie irgendwo hinkommt. Aber so ein bisschen wobbly vielleicht. So wirkt dieses Spiel auf mich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil diese Trailer und Screenshots, die ich hier sehe, die haben fast alle einen unterschiedlichen Vibe. So, und dann siehst du da, wie du Fische verkaufen kannst und dann redest du mit einem Kultisten und dann guckst du dir aber eine Karte an und dann hast du wieder, weiß ich nicht, so ein bisschen all over the place, was ja aber nichts Schlechtes sein muss. Vielleicht ist es einfach nur die Steam-Seite. Die.
Möglich, ja.
Naja.
Ja. Oh, spannend, sich gerade jetzt erst, dass in einem der Screenshots einfach die Achievements drin sind und einfach auch ein Spoiler drin.
Wirklich?
Für eines der Achievements, ja.
Oh, meinst du das mit Kapitel 1?
Ja, das ist ja nicht Quatsch. Ja.
Naja, wer liest sich das durch?
Ja, fair. Fair. Und natürlich Bonuspunkt, es gibt einen Hund, den man streicheln kann. Das ist, gibt zumindest einen Punkt on top.
Und so. Es gibt so einen Charakter, den man im Trailer sieht, der hat so ein unheimliches Grinsen. Und der sieht genauso aus wie der böse Charakter aus No, I'm Not a Human oder No, I'm Not Human. Ne, dieses, auch weil er so eine grünliche Hautfarbe hat, weil alles in dem Spiel so ein bisschen grünlich ist. Und dieses, der sieht genauso aus. Und jetzt frage ich mich, ist das einfach ein Asset, was beide Spiele benutzt haben? Was so frei verfügbar ist?
Das könnte sein. Könnte sein.
Ja. Oder
ein Asset Flip.
Ich meine, vielleicht haben die sich auch gegenseitig inspiriert. Vielleicht kamen die Ideen mal von einem gemeinsamen Game Jam oder sowas. Weil das, was du erzählt hast, dass man dann rausguckt aus dem Fenster und dann sieht man was und am nächsten Tag sieht man, was mit den Leuten passiert ist. Genau das ist ja auch im Fokus von No, I'm Not Human. Dass du rausguckst und dadurch verstehst, was in der Welt passiert und dann siehst du in der einen Nacht die Scheune deines Nachbarn brennen und in der anderen Nacht siehst du dann seine Leiche neben dem abgebrannten Haus und sowas. Vielleicht. Oder das spielt im gleichen Universum.
Das könnte auch sein.
No, I'm Not a Human ist quasi die Fortsetzung, wenn die unheimlichen Mächte, die hier in Static Dread am Werk sind, erfolgreich waren und die Welt weiter einnehmen. Wobei da war es irgendwas mit der Sonne, die zu heiß wird. Aber es war auch irgendwas mit Aliens und irgendwas Übernatürliches. Auch das werde ich weiterverfolgen. Vielleicht ist es, vielleicht hängt es zusammen, oh mein Gott.
Ich sehe dich schon wie in einem Meme vor der Wand stehen mit den roten Fäden und so. Ja. Stay tuned dafür auf jeden Fall. Ja, das Spiel, wie gesagt, nicht von von DreadXP, aber dein zweites Spiel ist von DreadXP mal wieder.
Das war.
Ja.
Es handelt sich um Vile Exhumed, was ich hier schon im Discord angeteasert hatte. Im Discord gab es extrem unterschiedliche Reaktionen darauf oder Antworten auf die Frage, soll ich es spielen? Jetzt bin ich ja diejenige mit dem Podcast, deswegen kann ich meine Meinung kundtun. Aber vorher ein bisschen Kontext. Es gibt einen australischen Verein im weitesten Sinne, Collective Shout. Der ist zum Beispiel gegen Abtreibung und Pornografie, among other things. Der hat auch Verbindungen zu Alt-Right-Akteuren in den USA, among other things. Und hat jetzt Druck auf Zahlungsanbieter gemacht, konkret PayPal, Mastercard und Visa. Denn es werden ja auf so Plattformen wie Steam oder itch.io sogenannte Adult Games vertrieben. Wie sich rausstellt, ist die Definition von Adult Games sehr, sehr breit gefächert. Das können Spiele mit pornografischem oder erotischem Content sein. Es können aber auch Spiele sein, offenbar, die queere Themen irgendwie aufgreifen. Und auf diese Zahlungsanbieter wurde, wie gesagt, Druck ausgeübt, woraufhin die ihre Richtlinien geändert haben, woraufhin Steam und itch.io ihre Richtlinien geändert haben. Zu einem gewissen Grad verständlicherweise, weil diese Plattformen ja darauf angewiesen sind, dass es Zahlungsanbieter gibt, worüber die Leute die Spiele, die dort angeboten werden, kaufen können. Die Konsequenz war dann jetzt aber, dass diese Adult Games, sehr breit gefasst, gelöscht, gesperrt oder deindiziert wurden. Das heißt, selbst wenn man sie noch kaufen kann, findet man sie nicht direkt. Nicht über Suchen, nicht auf der Startseite. Und wir können die Petition verlinken von unter anderem Kollegin Nina Kiel, die eben gegen diese Zensur angeht mit dieser Petition. Und weil Exhumed war quasi zum Release von diesem Vorgang letzten Monat betroffen. Ich hatte das Spiel auch schon vorher auf meiner Liste und dann war es auf einmal nicht mehr auf meiner Steam-Liste. Stattdessen hat Publisher DreadXP eine Website, wie heißt denn das? Veröffentlicht?
Gebaut?
Irgendwie so, ja. Weilisband.com. Und die Tatsache, dass Weil von dieser Sperrung betroffen war, haben die wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut fürs Marketing des Spiels genutzt. Was natürlich so ein bisschen Glück im Unglück ist vielleicht, aber so im größeren Kontext auch nicht Sinn der Sache sein sollte. Auf jeden Fall kann man dort Weil Exhumed gratis, kostenlos herunterladen. Man kann spenden und die Hälfte der Einnahmen, die der Publisher DreadXP mit diesem Spiel hat, werden gespendet an Red Door Family Shelter. Das ist eine kanadische Organisation, die Menschen, hauptsächlich Frauen und Familien, auf der Flucht vor Gewalt hilft. Das ist vor dem Hintergrund dieses Spiels nur allzu passend. Entwicklerin ist Final Girl Games, die hier laut eigener Aussage ein persönliches Thema aufgreift und aus Erfahrungen spricht. Und I'm so sorry, dass das der Fall ist. Es geht um Snuff-Filme als Pornografie. Also Filme, wo jemand gefoltert, getötet wird, wo Körper zerschnitten werden oder was auch immer. Menschen irgendwie zu- und hingerichtet werden. Die sich Leute als Pornos angucken. Und im Zentrum steht Candy Corps, das ist in dem Spiel eine Darstellerin und Produzentin solcher Filme, wobei sie Material von so alten VHS-Kassetten sammelt und die Szenen dann stellt. Also sie tut nur so, als ob. Und das ist auch schon ein Hinweis darauf, das Spiel spielt Ende der 90er. Deswegen auch VHS-Kassetten. Es gibt so Tauschwebseiten und sowas. Und wir sind auf dem PC ihres Fans unterwegs. Der heißt Sean, a.k.a. Shoot the Dog 77. Ja. Sympathisch einfach. Und wir sehen, also man kann sich dann so durchklicken und dann sehen wir, welche Filme er auf den Tauschwebsites favorisiert hat. Zum Beispiel Rip Her Head Off. Klassiker. Wir sehen seine Nachrichten mit Kollegen nach seiner Kündigung, also nachdem er entlassen wurde, seine Nachrichten, die er mit einem befreundeten Polizisten ausgetauscht hat, der ihm dann Beweisfotos von Molly schickt, die aufgenommen wurden, nachdem Molly Anzeige erstattet hat und die er dann sexy nennt. Und wir sehen E-Mails, in denen Sean Frauen nach ihrem Aussehen fragt, um sie erkennen zu können, wie er vorgibt, wenn sie sich treffen, um halt Kassetten auszutauschen. Und nach ergibt sich daraus dann ein Bild. Und ich spoilere jetzt in den nächsten 30 Sekunden, also einmal auf die Vorspultaste drücken, wenn man das nicht hören will. Also, es stellt sich dann nämlich heraus, dass Sean eine Frau gestalkt und entführt hat, sie vor laufender Kamera missbraucht und gefoltert hat, weil er seinen eigenen Film drehen möchte. Und wir sind in dem Moment an seinem PC, als er sein zweites Opfer ausfindig gemacht hat und stalkt. Und wir können sein Manifest lesen, in dem er Candy Corps schreibt. Es ist so wie so eine Notiz. Und davon erzählt, wie sehr er oder wie sehr ihn diese Filme erregen. Und eigentlich sehen wir, wie er komplett den Hang zur Realität verliert. So. Und ja, doch, Spoiler Ende. Und das Spiel spielt 1999 und entsprechend textlastig ist es. Wie gesagt, man liest E-Mails und Chats und die Bilder auf den Webseiten laden langsam und du siehst dann die Beschreibungen zu diesen Filmen auf den Webseiten, auf denen Sean unterwegs ist. Und das Spiel entfaltet den ganzen Schrecken von Sean erst nach und nach und wird dann, je nachdem, wie viele Geheimnisse man entdeckt, wie viele Passwörter man knackt, dann Zugriff auf so Dark-Web-Seiten hat oder Seans Fotos in einem gesicherten Ordner findet, je nachdem wird es extrem grafisch. Like, extrem.
Mhm.
Also ich binge-watche gerade Criminal Minds. Und das stört mich das überhaupt nicht. Aber quasi auf dem PC dieses Mannes unterwegs zu sein, das gibt dem ein seltsam authentisches Gefühl. Es ist richtiges Unbehagen einfach. Mhm. Und hinzu kommt, dass man sich vieles ausmalt, weil vieles am Anfang ganz sachte angedeutet wird. Und für mich war das, was dann die Auflösung war, viel schlimmer als meine Vorstellung, was nicht oft passiert.
Mhm.
Und vor allem, wenn du dann auf so ein Bild klickst und das erste Bild ist einfach so ein Supermarkt und du denkst dir, ja gut, ist ein Supermarkt. Und irgendwann verstehst du dann, wieso er ein Bild von einem Supermarkt drin hat. Und dann klickst du auf das zweite Bild, denkst, es ist was Ähnliches und dann ist es einfach der abgefuckteste Scheiß ever. Einfach so, naja, eine Leiche halt, aber so unangenehm inszeniert auch. Und schlimm fand ich nicht nur das, sondern auch dieses ganze eher Unterschwellige im Vergleich. Mhm. Die Chats zwischen Sean und seinem Polizistenfreund zum Beispiel. Oder die Aussagen von irgendwelchen Dudes im Forum von Candy Corps. Weil die Misogynie, die da gezeigt wird, immer noch 1:1 so stattfindet, im Internet und auf der Straße, dass Nein kein Nein ist. Und wenn man sich so kleidet oder im Internet zeigt, dann wolle man doch diese Aufmerksamkeit und dass Frauen immer überreagieren würden und Männer sich halt gegenseitig schützen. Und das, darum geht es auch ganz viel. Und das ist mir zu nah an meinen eigenen Erfahrungen. Das hätte ich nicht als Videospiel gebraucht, zu realisieren, dass das ein Problem ist und wie das funktioniert. Schon gar nicht mit der zusätzlichen Folter. So. Mhm. That being said, ich glaube, ich finde trotzdem gut, dass es dieses Spiel gibt, weil genau dafür gibt es Spiele. A, dass Menschen ihre Erfahrungen irgendwie verarbeiten oder vermitteln können und B, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen können. Und ich glaube, einen ähnlichen Punkt habe ich in der letzten Folge schon bei Heartworm gemacht. Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass man die Triggerwarnungen sehr ernst nehmen muss. Es gibt in den Einstellungen den Button zur Zensur. Davon würde ich Gebrauch machen, einfach mal sicherheitshalber. Hab ich nicht, weil ich übermütig war, aber naja. Achso, und technisch, spielerisch gibt's da nichts anzumerken. Es ist eine Desktop-Sim quasi. Hm. Ja, so viel dazu.
Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, so, weil, naja, gerade, also Videospiele ja, wie du ja auch schon meintest, als einziges Medium die Eigenschaft haben, aktiv einen Perspektivwechsel vorzunehmen und einfach, ja, bis zu einem gewissen Grad in die Rolle von anderen Menschen zu schlüpfen. Mal sind diese Rollen angenehm, mal sind sie sehr unangenehm, wie in diesem Fall.
Genau, und dass es hier halt unangenehm ist, das sorgt ja erst dafür, dass dieses Spiel funktioniert. Also es ist
klar.
Eine richtig gute Idee. So, ich hatte gar keinen Spaß dabei, aber es ist richtig gut einfach.
Ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es nichts für schwache Gemüter klingt irgendwie so, wie sagt man, von oben herab. Aber man muss wahrscheinlich schon ein bisschen was aushalten können, so, ne?
Ja, halt auf mehreren Ebenen. Also einmal so dieses Grafische, das ist ja eine Sache, aber das Thema selbst und wie diese Männer untereinander reden, das ist ja auch extrem triggernd für viele. Also ich würde da durchaus differenzieren. Ja, muss man wirklich wissen. Also Ich weiß nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte, ob ich es dann selbst gespielt hätte. Ich hätte es mir auf jeden Fall angeguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch was, was man aussetzen und aus der Ferne appreciaten kann.
Mhm.
Ja, ich habe das auch... ich dachte, ich spiele das für YouTube.
Mhm.
Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was man bei YouTube zeigen darf und was nicht.
Mhm.
Und dann habe ich geguckt, was andere so zeigen oder wie andere dieses Spiel zeigen. Und auch das finde ich total spannend, weil der Aufhänger ist natürlich, dieses Spiel wurde von Steam gesperrt, gebannt.
Aha.
Und da denke ich mir so, ja, spielt das irgendwie schon auf so eine Gore- Freude, so ein Bedürfnis an von Leuten im Internet, dass es immer nicht brutal genug sein kann.
Mhm.
Es ist letztens auch, das spielt da auch irgendwie so mit rein, gruselig nah an den Themen dieses Spiels, ist in Frankreich ein Streamer gestorben, der, gefoltert wurde, basically.
Ja.
In seinem Stream.
Habe ich auch von gelesen, ja, auf jeden Fall.
Und da kann, das sind ja beides Anlässe, um sich zu fragen, wie geht man mit dem Internet um, wie gehen andere damit um. Regulieren ist vielleicht nicht der beste Weg, aber was sind halt Mechanismen und, also menschliche Mechanismen und Denkansätze und Weltansichten, die da nochmal verstärkt werden? Wie funktioniert das eigentlich? Alles mit diesem Zusatz der Anonymität.
Mhm.
Ich finde, um sich mit sowas auseinanderzusetzen, ist Vial Exhumed ein sehr gutes Spiel.
Mhm.
Ja.
Am besten einfach Männern das Internet wegnehmen.
Ja, ich finde, es sollte einen Internetführerschein geben, den alle Menschen machen müssen.
Mhm.
Ja. Und dann halt auch gucken, wie verhalten sich Leute, wenn sie sich hinter einem Usernamen verstecken können. Schlimm.
Ja, das stimmt. In meisten, in vielen Fällen völlig enthemmt und ist schon bedenklich. Einfach dieser ganze Komplex ja auch über Vial Exhumed hinaus. Wie halt gerade Männer irgendwie, was in den Köpfen von Männern so passiert.
Ja, nicht viel. No offense. Ja. Aber bei manchen nicht so viel. Aber es ist jetzt doch sehr dunkel hier im Video. Ich glaube, es ist okay.
Passend zur Stimmung.
Passend zu Lovecraft, Horror und Vial Exhumed Gore.
Ja.
Mach einfach was Helles auf, so.
Das klingt gut. Ja, Überleitung wird schwierig natürlich, aber deswegen steigen wir vielleicht ein.
Wir reden jetzt über was ganz anderes und lassen es hinter uns.
And now for something completely different. Die Lecker-Levels. Ich habe dabei Articles of Interest. Das ist ein Podcast von der Journalistin Avery Truffleman. Und
Truffleman?
Ja. Also nicht wie der Truffle geschrieben, nur mit einem F. Also doch, wie der Truffle, aber mit einem F, Truffleman. Und die kenne ich von einem weiteren Podcast namens 99% Invisible, wo es ganz viel um unsichtbares Design von Dingen im Alltag geht.
Mhm.
Und Avery Truffleman hat, macht noch ab und an was für 99% Invisible, aber hat eigentlich ihre eigene Podcast-Reihe und da geht es um Mode. Und sie hat so ein paar Leuchtturm-Geschichten, so mehrteilige. Die erste davon, da ging es um American Ivy, also wie dieser ganze Ivy League-Style mit so Polohemden und Chinos und so, wie der wiederbelebt wurde durch japanische ModedesignerInnen, nachdem es Mitte der 50er Jahre in den USA beliebt war und dann so ein bisschen out of fashion gefallen ist und dann eben in den 80ern, glaube ich, um und bei wiederkam, auch in die USA, über Japan eben. Da hat sie, glaube ich, 4 Folgen dazu gemacht, aber sie macht auch immer was ich ganz cool finde, so Einzelfolgen einfach zu bestimmten Dingen und Konzepten. Zum Beispiel die letzte Folge, da ging es um Reißverschlüsse. Also wie Reißverschlüsse erfunden wurden, warum eigentlich fast alle Reißverschlüsse auf dem Ding, wo man greift, im YKK stehen haben. So, das ist eigentlich der Manufaktor von Reißverschlüssen heutzutage. Ich glaube, so 90% kommen daher. Das ist eine japanische Firma eben auch. Und sie hat zum Beispiel auch gemacht eine Folge über Karo. Also dann natürlich mit den Highland Clans in Schottland und wie das dann irgendwie auch so in so Functional Fashion reingekommen ist, in so Jagdkleidung beispielsweise auch so ein bisschen dann in den Adelsbereich mit reingekommen ist, die Plaid-Geschichte und dann einfach da so ein bisschen diese Geschichte nachgezeichnet. Schuluniform hat sie gemacht, eine Folge dazu. Also super, super spannend. Super gut dramaturgisch, Storytelling-mäßig gemacht. Sie hat auch eine sehr angenehme Stimme. Also kann man auch sehr gut folgen. Und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ich glaube, die nächste große Reihe, da geht's um, lass mich lügen, um Militärklamotten. Also wie einfach so Military-Style, wie so Bomberjacken und eben Cargo-Pants, wie die halt irgendwie, wo die herkommen und wie die dann eben so in die Alltagsmode Einzug gehalten haben, solche Sachen.
Aber ist das dann eher Fokus auf die historische Entwicklung oder ist es dann auch, also je näher du an die Gegenwart kommst, desto kleinteiliger wird es ja dann. Also wenn du erst sprichst von den 50ern, dann ist das eine sehr große Zeitspanne und heute sagt man ja, diesen Monat ist das und letzten Monat ist dieses Kleidungsstück irgendwie viral gegangen, was jetzt dazu führt, dass, weiß ich nicht, H&M das nachmacht oder sowas. Also es wird dann ja, du kannst dann ja extrem ins Detail gehen. So.
Ja, also ich würde sagen, es hält die Balance auf jeden Fall. Also es ist nicht, geht nicht zu sehr ins Klein-Klein, aber berücksichtigt natürlich zum Zeitpunkt des Skriptschreibens / der Aufnahme schon so aktuelle Entwicklungen. Aber es ist schon tendenziell eher zeitloser, weil schon auch viel einfach, es geht einfach viel darum natürlich, wo kommt's her? Und aber auch so der Versuch zu ergründen, warum es immer noch heutzutage, also nicht im Sinne von heutzutage wie im August 2025, sondern einfach in den 2020ern zum Beispiel, warum es immer noch oder wieder gekommen ist. So. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Die Folgen sind alle so 45 Minuten bis eine Stunde, also nicht zu lang. Und auch immer sehr gut angereichert mit ExpertInnen dabei. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Articles of Interest.
Merke ich mir. Das klingt genau nach meinem Shit. Und so ein bisschen passend zu meinem Lecker-Levels. Ich habe nämlich Häkeln für mich entdeckt. Ich war vor 3-4 Wochen beim Arzt und wurde dann krank geschrieben und sollte so Stress reduzieren. Und auf dem Weg nach Hause bin ich an so einem Wollladen vorbeigekommen. Und dann dachte ich, den regionalen Einzelhandel unterstützen, immer eine gute Idee. Bin reingegangen, habe gesagt, ich weiß nicht, was ich tue, aber ich brauche Wolle und eine Häkelnadel. Und dann wurde ich sehr nett beraten. Ich mache direkt Werbung, in der Papenhuderstraße in Hamburg sitzt sie, quasi direkt neben der Bushaltestelle bei der Spanischen Treppe, so ein Wollladen, halt voller Wolle, das Schaufenster, man kann es nicht verfehlen. So, und dann habe ich beim Criminal Minds gucken angefangen zu häkeln. Ich habe sehr, 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 sehr viel gehäkelt mittlerweile. Pass auf, und zwar einmal wollte ich so einen Minischal machen, so. Der sieht jetzt in der Kamera sehr rot aus, er ist ein bisschen dunkler. Und das ist so ein ganz einfacher Stich. Das war einfach, um reinzukommen. So ein kleines Accessoire. Und dann habe ich hier so ein Tuch gemacht. Da habe ich mehr den Waddle Stitch geübt. Der hat so ein bisschen immer so Dreierfächer drin. Und da habe ich den Farbverlauf geübt oder halt, wie man eine andere Farbe mit reinbringt, dass es so ein Zickzackmuster hat. Und dann dachte ich, mache ich was Praktisches. Und dann habe ich einen neuen Stitch ausprobiert mit so Merino-Babywolle und einem Farbverlauf und habe ein schiefes Lesezeichen gemacht.
Aha.
Und dann dachte ich mir, ich lese immer noch Demon Copperhead, weil es 800 Seiten hat und jetzt bin ich aus dem Urlaub raus und jetzt dauert es wieder länger. Und wenn ich das mit mir mitnehme, will ich nicht, dass die Seiten zerknicken. Also dachte ich mir, baue ich mir sowas Kleines hier, habe ich gehäkelt, quasi ein Quadrat mit so einer Lasche, wo ich so ein paar Maschen einfach ausgelassen habe. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Stitch heißt. Moss-Stitch heißt der. Und das ist so Polyester-Flauschwolle. Und hier ist so eine kleine Lasche dran. Und dann legst du quasi das Buch rein und ziehst die Lasche durch das Loch. Und dann ist dein Buch geschützt. Dieses hier nicht, weil es zu kurz geraten ist. Weil jedes Mal, wenn man was häkelt, muss man es 1000-mal größer machen, als man es eigentlich haben will. Habe ich jetzt gelernt bei diesem Buchschutzprojekt.
Aha.
Ja, und jetzt habe ich 1000 Millionen angefangene Wollknäule, mit denen man nichts mehr richtig machen kann, weil nur noch so ein bisschen übrig ist. Und die auch alle farblich nur so halb zusammenpassen. Ich habe eine kleine Pouch gehäkelt gestern. Da bin ich richtig stolz drauf. Die habe ich jetzt schon an meine Mama verschickt und da was reingetan. Also ich kann das sehr empfehlen. Der YouTube-Account Hooked by Robin, den kann ich am meisten empfehlen. Der nutzt die US-amerikanischen Begriffe, die ich auch einleuchtender finde als die deutschen. Ich glaube, ein Double Crochet ist ein Stäbchen im Deutschen, keine Ahnung. Ich mache einfach das, was die machen und dann machst du das hier für eine Reihe, dann lernst du, wie die zweite Reihe funktioniert und dann machst du das einfach stundenlang das Gleiche. Und hörst einen Podcast, guckst dir was an nebenbei. Ich finde, das ist hypermeditativ. Und jetzt muss ich mir nur noch ein paar mehr Sachen überlegen, die irgendwie auch sinnvoll sind, weil ich es ein bisschen dumm finde, das einfach nur so zu machen. Ich finde, das muss dann auch was sein, was ich nutzen kann.
Ja.
Ein Lesezeichen zum Beispiel, das ein bisschen schief ist, aber es ist beautiful.
Ja, und selbst gemacht.
Ja,
ja. Ja, da kannst du mit meiner Partnerin direkt in Austausch gehen, denn die ist auch extrem im Häkelmodus. Und
Ich dachte stricken mehr als häkeln.
Nee, häkeln tatsächlich. Also hat ein riesiges Arsenal an Häkelnadeln, hat auch, ich glaube, in unserem Schlafzimmerregal 3 Fächer oder so voll mit Wolle. In verschiedenen Formen, Farben, Größen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch schon diverse, ich glaube, das letzte Projekt war so ein Knotenkissen. Also so eine Wurst, so eine flauschige Wurst quasi, die man so zum Knotenkissen verknotet. So ein kleines dekoratives. Genau. Taschen auch schon dabei gewesen. Schals. Mütze, glaube ich, auch schon sogar. Aber es ist schon krass. Also, weil, wie du schon sagst, man braucht immer mehr, als man denkt. Man denkt so, ach ja, man kauft sich irgendwie so einen Knäuel Wolle und dann macht man dann einen Pulli draus. Nein, du brauchst 30 Knäuel Wolle für diesen Pulli und dann ist der halt. Und deswegen weiß man auch, wenn man damit angefangen hat oder jemanden in seinem engen Kreis hat, der das macht oder die das macht, weiß man auch sehr schnell, es gibt einen Grund, warum Leute, die professionell Dinge häkeln, warum die sehr viel Geld dafür nehmen, weil es einfach scheiße teuer ist. So, also so ein Pullover kostet ja alleine Materialkosten 80, 90 Euro zum Beispiel, ne?
Ja, kommt drauf an, was für Wolle man nimmt. Wenn du von Idee diese Polyesterwolle nimmst, kostet sie nicht ganz so viel. Jetzt bei diesem Häkelladen, bei dem ich war, hat es, glaube ich, sogar doppelt so viel gekostet wie bei so einem Idee die Wolle. Trotzdem noch weniger, als ich dachte. Aber wie du sagst, der Grund ist, man braucht viel Wolle. Aber was ich meinte, ist, dass du machst ja so deine Luftmaschen und das ist dann, hast du eine bestimmte Länge und dann denkst du dir, oh, die Länge finde ich gut. Und wenn du, je mehr Maschen du oben drauf häkelst, desto mehr schrumpft es irgendwie und dann ist es was ganz Kleines am Ende. Kann auch an mir liegen, ich lerne ja noch. Aber ich habe gemerkt, als ich irgendwie so in der Pubertät war oder so, davor 12 oder so, da hat die Mutter meiner besten Freundin uns Häkeln beigebracht. Das ganz Einfachste. Und ich habe gemerkt, ich habe immer noch Muscle Memory. davon. Also so der Anfang, ich war sofort wieder drin und jetzt lerne ich halt immer neue Stiche und so die Feinheiten.
Ja.
Aber es ist toll. Wer weiß, wie lange ich dieses Hobby jetzt mache, aber aktuell finde ich es richtig gut, weil es ist super entspannt. Und ich bin jemand, ich kann nicht still sitzen, wenn ich was gucke. Selten. Meistens scrolle ich irgendwas auf meinem Telefon oder spiele da Solitär oder sowas und ich finde, Häkeln ist konstruktiver und entspannender. Einfach mal kein Screen angucken, sondern nur zuhören und sich die Wolle angucken. Aber wie bei jedem Hyperfokus-Projekt ist es so, wenn ich dann aufhöre und die Augen zumache beim Einschlafen, sehe ich das vor meinem inneren Auge noch.
Ja.
Aber naja, es gibt schlimmere Sachen auf dieser Welt.
Der Herbst kommt, die Tage, an denen man auf der Couch abhängt und vielleicht einfach nur sich berieseln lässt nach der Arbeit oder so, werden mehr.
Mhm.
Und ideal dafür häkeln. Weil wie du sagtest, wenn man ein produktives Projekt hat, das man wirklich dann irgendwie nutzen kann, das ist natürlich auch immer sowas, was ja generell so Handarbeit und Handwerk ja irgendwie so reizvoll macht. Und man hat einfach am Ende was, was man selber gemacht hat und was man irgendwie nutzen kann und was irgendwie so, ja, nicht nur auf irgendeinem Server in dem Internet existiert, so,
ja,
sondern einfach was du in der Hand hast, wo du dann was dir um den Hals legen kannst, auf den Kopf setzen, einen Topf draufstellen kannst, diverse Dinge einfach. So, das ist schon alles sehr gut. Ja, sehr schön. Ein guter Rausschmeißer, ganz analog, statt nur digital. Wenn euch aber gefallen hat, was wir euch hier so in diesem Internet darbieten, ganz digital, dann teilt den Podcast gerne mit eurer Gang und lasst uns gerne auch bei Apple Podcasts Sterne und ja, gerne auch Textbewertungen da, wenn ihr mögt. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de. Den Videocast, wenn ihr nicht eh schon zuguckt gerade, findet ihr auf youtube.com/lostlevels. Auch da natürlich gerne Daumen, Abo, Glocke, Kommentar, alles, was ihr mögt. Alles oder nichts, wie ihr mögt. Und ansonsten findet ihr alles, wie gesagt, auf lostlevels.de. Auch der Link zu unserem Discord ist da. Und auf Blue Sky könnt ihr mit uns connecten unter lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissygilz.
Sehr schön.
Vielleicht auch bald unter @jesuschrissy, je nachdem.
Jesus Chrissy, finde ich gut.
Ja.
Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Vielen Dank natürlich wie immer auch an Pete Lektro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.